wir sollten uns den Stellenwert von Zertifikaten wie dem Hauptschulabschluss anschauen. Und es ist ja längst nicht so, dass ein Hauptschulabschluss überhaupt zwingend Voraussetzung ist für jede berufliche Ausbildung.
Schüler und Schülerinnen ohne Abschluss haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Wo es hakt und wie bessere Förderung aussieht, darüber reden wir gleich. Außerdem, an Realschulen in Oberfranken coachen Jugendliche ihre Mitschüler im Umgang mit Fake News. Und war Beethoven ein Rapper? Wie man Teenagern klassische Musik näher bringen kann. Das und mehr jetzt im Campus Magazin. Ich bin Birgit Magira. Ein Ziel von Schule, neben vielen anderen, sollte sein, dass alle Kinder am Ende ein Zeugnis in der Hand halten mit der Bestätigung geschafft. Trotzdem geht in Bayern rund jede 20. ohne Abschluss von der Schule. Immerhin sind das weniger als im bundesdeutschen Durchschnitt, trotzdem zu viele, sagen Fachleute. Die Zahlen hat die Bertelsmann-Stiftung ermittelt. Johannes Rostäuscher mit Einzelheiten.
Man könnte sagen, Bayern ist wieder mal am besten. Nur 5,1%, doppelt so gut wie Bremen, sagt die Studie. Dirk Zorn von der Bertelsmann-Stiftung.
Die Quoten der Abgänger ohne Schulabschluss liegen in Bayern unter dem bundesdeutschen Durchschnitt, allerdings auch nur leicht darunter. Wirklich gut kann man nicht sagen, weil wir uns insgesamt in keinem Bundesland damit zufrieden geben dürfen, dass so viele Menschen die Schule ohne einen Abschluss und damit mit deutlich schlechteren Perspektiven für ihr weiteres Leben verlassen.
Schlechtere Perspektiven, anders ausgedrückt. Nur ein Drittel der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss macht eine Ausbildung. Zwei Drittel bleiben dauerhaft ohne berufliche Qualifizierung. Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist dann 6-mal so groß. Dabei kommen 90% der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss aus Förder- und Mittelschulen. Was ein bisschen nahe liegt, aber Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband besonders erzürnt.
Die Kinder, die einen hohen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, brauchen was? Die brauchen Profis. Haben wir überall Profis noch am Start? Antwort: Nein. Das heißt, dieser Lehrermangel schlägt insofern wieder mal dazu, wo die Schülerinnen und Schüler eh die Schwächsten sind, wo sie die meisten Förderbedarfe haben. Und es tut uns in der Seele weh, dass wir eben diesen Kindern wieder mal nicht helfen können.
Denn es dürfte in ein paar Jahren noch schlimmer kommen, sagt die Bertelsmann-Stiftung. Denn unter den heutigen Viertklässlern erreichen immer mehr die Mindeststandards nicht, auch in Bayern. Sagt Simone Fleischmann, die verweist darauf, dass immer noch weniger Abiturienten Lehramt für Förder- oder Mittelschule studieren wollen.
Deswegen müssen wir gerade im Bereich der Mittelschulen alles dafür tun, dass junge Leute sagen, hey, ich will Mittelschullehrer werden. Und das wird er nur, wenn er die gleiche Besoldung kriegt wie der am Gymnasium und an der Realschule, wenn er Arbeitsbedingungen hat, mit denen man es irgendwie schaffen kann und wenn er ein Studium vorgelegt kriegt, wo man auch das lernt, was man nachher braucht.
Kleiner Exkurs. Im Münchner Viertel Hasenbergl, das eher als benachteiligt gilt, gibt es die Einrichtung Lichtblick. Mehr als 200 Kinder werden hier betreut, die teils aus schwierigsten Verhältnissen kommen. Die Betreuung beginnt bei vielen Kindern tatsächlich beim Essen und beim Anziehen und endet nicht beim besseren Zuhören und Miteinander sprechen. Alle Förderung muss bei solchen Kindern so früh wie möglich beginnen, sagt die pädagogische Leiterin Dörte Fries. Den ersten Kontakt zur Berufswelt haben die Lichtblickkinder vor der Pubertät.
Und was wir deshalb machen, ist, dass wir ab 10 Jahren mit den Kindern, wir nennen das erlebnisorientierte Praktika, machen. Die gehen da in kleinen Gruppen in Betriebe in München. Dort werden sie in den Arbeitsprozess einbezogen, dürfen Sachen machen, wie zum Beispiel an der Frischetheke was ausgeben, Obst anbieten, Regale aufräumen, an der Kasse sitzen. Das heißt, erleben, dass da ganz normale Menschen sind, dass die zum Teil ziemlich nett sind, dass die mit ihnen reden und dass sie dazugehören können.
Von den Lichtblick-Ehemaligen kommen quasi alle im Berufsleben unter. In den vergangenen Jahren waren im Schnitt 2% auf Arbeitssuche. Wie gesagt, von Kindern, die teils aus schwierigsten Verhältnissen stammen. Natürlich geht eine derart intensive Betreuung nicht überall, aber sie kann funktionieren und zumindest als Anregung fungieren. Schließlich sagen Dirk Zorn und Simone Fleischmann fast wortgleich, 5%, die Schule ohne Abschluss verlassen, sind 5% zu viel.
Und da nochmal die Nachfrage an Dirk Zorn von der Bertelsmann-Stiftung. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Der Vergleich Bayern-Bremen kam vor. Kann man denn zwei so unterschiedliche Bundesländer überhaupt fair miteinander vergleichen?
Dieser direkte Vergleich hinkt natürlich, denn wir wissen, der Anteile armutsgefährdeter Kinder sind unterschiedlich in beiden Bundesländern. Zum Beispiel auch der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund unterscheidet sich deutlich. Natürlich ist das methodisch möglich, das rauszurechnen. Auch dann sieht man aber, dass Bayern besser abschneidet als Bremen, wenn man diese unterschiedlichen Schülerschaften berücksichtigt. Wir wissen aus anderen Leistungsvergleichsstudien etwa, dass es bayerischen Schulen im Mittel besser gelingt als den meisten anderen Bundesländern, Kinder mit Migrationshintergrund zu höheren Kompetenzniveaus zu führen, etwa bei den Basiskompetenzen.
Wo umgekehrt anscheinend ein paar norddeutsche Bundesländer besser sind als Bayern, ist die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Jobcentern. Da sagen Sie ja, da könnte eine Veränderung viel verbessern.
Da passiert gerade sehr viel. Was Sie ansprechen, ist hier die sogenannte Schülerdatennorm. Durch diese Änderungen in der Gesetzgebung der Länder wird die Möglichkeit geschaffen, dass Schulbehörden mit den Jobcentern Daten austauschen können. Hier geht es darum, die Jobcenter, die Agenturen für Arbeit in die Lage zu versetzen, Unterstützungsangebote zu unterbreiten, damit die Einmündung in eine berufliche Qualifizierung oder auch in das Nachholen eines Schulabschlusses gelingen kann. Dazu müssen aber die Sozialbehörden erstmal die Namen und die Wohnorte dieser jungen Menschen kennen, die Schule ohne Abschluss verlassen. Das können inzwischen einige Bundesländer bereits, diese Daten übermitteln. Vollumfänglich findet ein Austausch allerdings nur in Bremen und in Hamburg statt. Da fließen dann auch Daten wieder zurück, weil wenn die Bundesagentur für Arbeit nicht erfolgreich ist in ihren Bemühungen, müssen dann wieder andere Behörden auf Landesebene übernehmen. Und worum es hier ja im Kern geht, ist eine Kultur des Hinschauens und des Kümmerns zu entwickeln. Und dafür braucht es einfach ein vernetztes Arbeiten. Einige Bundesländer müssen hier noch nachbessern und diese Schülerdatennorm endlich in die Umsetzung bringen.
Was wäre noch wichtig, was man schnell und leicht verändern könnte, um mehr Jugendliche ohne Abschluss trotzdem in Berufsausbildung zu bringen? Einige schaffen es ja.
Ich glaube, wir sollten uns den Stellenwert von Zertifikaten wie dem Hauptschulabschluss anschauen und uns eingestehen, dass diese Zertifikate nicht mehr die Bedeutung haben, die sie einstmals hatten. Denn viele Jugendliche bringen ja auch, wenn sie den Hauptschulabschluss nicht in der Tasche haben am Ende der Schulzeit, trotzdem Kompetenzen mit. Und viele Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe wissen das auch und verlassen sich längst nicht mehr nur auf die Zertifikate. Diese Wege zu stärken, dass es auch Jugendlichen gelingt, ohne den Abschluss in eine berufliche Qualifizierung einzumünden, da gäbe es viel zu tun, zum Beispiel durch Kompetenzfeststellungsverfahren, die eben diese Teilkompetenzen oder das, was Jugendliche wirklich mitbringen, auch ohne Abschluss, um das sichtbar zu machen, um ausbildenden Betrieben hier eine Möglichkeit zu geben, zu sehen und einschätzen zu können, was bringt denn dieser Jugendliche mit? Ist der nicht vielleicht oder die doch geeignet für das Berufsbild, das hier in der Frage steht?
Sprich, dass man dem zukünftigen Chef, der Chefin vielleicht sagt, hey, der hat zwar eine 5 in Mathe und ist schlecht in Englisch, aber er ist super teamfähig und er kapiert trotzdem schnell.
Genau, also ich glaube, es ist ja längst nicht so, dass ein Hauptschulabschluss überhaupt zwingend Voraussetzung ist für jede berufliche Ausbildung. Also flexible Wege, Teilqualifizierung, sichtbar machen von Kompetenzen, da haben wir auch im digitalen Zeitalter neue Möglichkeiten, die sich relativ schnell umsetzen ließen.
Wenn man nochmal auf die Studie schaut und die Zahlen aus dem Jahr 2021, könnte man da nicht auch anerkennend sagen, trotz Corona-Homeschooling, trotz Integration syrischer Flüchtlingskinder einige Jahre zuvor, da ist gute Arbeit gemacht worden und es sind nicht mehr Kinder geworden, die keinen Abschluss haben. Da haben die Lehrkräfte doch wirklich gute Arbeit gemacht.
Ich halte diese Interpretation tatsächlich für zulässig, denn wir wissen ja aus vielen anderen Studien, die Aufgabenlast und die Herausforderungen für Lehrkräfte sind enorm gestiegen. Und vor diesem Hintergrund ist es tatsächlich durchaus positiv zu bewerten, dass die Quote der Abgänger ohne Abschluss nicht angestiegen ist.
Dirk Zorn, Mitverantwortlicher einer aktuellen Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, war das. Demnach verlässt jeder 20. Schüler, Schülerin in Bayern die Schule ohne Abschluss. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Ab welchem Alter kann und sollte man mit Kindern über so schwierige und teils grausame Dinge sprechen wie den Kolonialismus? Wenn es nach einem deutschen Musiker und einer kenianischen Geschichtenerzählerin geht, sollte die Kolonialzeit schon im Grundschulalter Thema sein. Sven Kaczirek und Grace Wangari haben ein Theaterstück für Kinder geschrieben, das sie in Deutschland und in Kenia in Klassen zeigen. Navina Kotor hat eine Aufführung in Kenias Hauptstadt Nairobi besucht.
Watu wote hoi! Watu wote hoi!
Geschichtenerzählerin Wangari Grace erinnert interaktiv an den Maji-Maji-Aufstand in Tansania. Die deutsche Kolonialverwaltung schlug die Widerstandsbewegung damals brutal nieder. Durch eine gezielte Strategie der Aushungerung starben auf Seiten der Bevölkerung mindestens 250.000 Menschen.
Yes, my people.
Die Inszenierung ist geprägt von der afrikanischen Tradition des Geschichtenerzählens. Für Wangari Grace ein ideales Format, um mit Kindern über den Kolonialismus zu sprechen.
I'm a storyteller.
Ich bin Geschichtenerzählerin. Für mich schaffen Geschichten Verbindungen zwischen zwei Menschen. Viele afrikanische Gesellschaften haben durch die mündliche Erzähltradition Wissen von Generation zu Generation weitergegeben. Und es ist sehr wichtig für Kinder, auch diesen Teil der menschlichen Geschichte zu kennen. Denn wenn wir die Geschichte vergessen, tendieren wir dazu, sie zu wiederholen.
Because if we forget history, we always tend to repeat it.
Die Inszenierung ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Musiker Sven Kaczirek. Beide Künstler sind der Meinung, dass sowohl in Deutschland als auch in afrikanischen Ländern wie Kenia Kinder zu wenig und zu einseitig über den Kolonialismus aufgeklärt werden.
Liebe Schokolade, I love chocolate. So allow me a minute to have some chocolate, right? All right.
Der zweite Akt der Inszenierung beginnt mit einem kleinen Stück Schokolade. Aber leichte Kost ist der Inhalt, der darauf folgt, nicht. Ein Zeitzeugenbericht erinnert an die Ermordung eines 5 Jahre alten kongolesischen Mädchens durch die belgischen Kolonialverwalter.
Der Vater hatte an dem Tag nicht genug Gummi geerntet. Und deshalb hat der von der belgischen Verwaltung ernannte Aufseher die Hand und den Fuß seiner Tochter abgehackt. Sie hieß Buhale. Dann haben sie das Mädchen und die Mutter umgebracht. Und weil das noch nicht grausam genug war, haben sie die toten Körper der beiden zerfleischt und dem Vater die sterblichen Überreste vorgeführt.
Kaczirek begleitet die Inszenierung live mit unterschiedlichen Instrumenten. Oft ist die Musik bedrohlich und bedrückend. Die Künstler möchten damit das junge Publikum aufrütteln und sie zum Diskutieren animieren. Und für den Hamburger Musiker bedeutet es auch, Kinder nicht in Watte zu packen.
Naja, die Brutalität und die Gewalt ist einfach ein ganz erheblicher Teil dieser Geschichte. Ich hatte sowohl in Kenia als auch in Deutschland schon das Gefühl, dass die Kinder, gerade 8-jährige Kinder, dass die wirklich schockiert sind über das, was wir erzählen. Aber es ist ja auch schockierend. Also ich denke, wenn wir diese Geschichte erzählen und der Zuhörer, die Zuhörerin ist nicht schockiert über das, was passiert ist, dann machen wir auch einen gravierenden Fehler.
An der anschließenden Diskussion zwischen den Künstlern und den Kindern beteiligt sich auch die 8 Jahre alte Cara.
I enjoyed that I got chocolate.
Mir hat es gefallen, dass ich Schokolade bekommen habe. Und ich habe etwas gelernt. Aber es hat Spaß gemacht. Es war nicht langweilig wie manchmal im Unterricht. Ich habe gelernt, wie unsere Vorfahren gelebt haben und wie man sie unterdrückt hat. Aber auch, dass sie gekämpft haben und es so geschafft haben, sich zu befreien. Es war ähnlich wie die Sklaverei. Und es war sehr, sehr grausam.
In this case, they were really more cruel.
Navina Kotor über ein Theaterstück für Grundschulkinder, das von der Kolonialzeit erzählt. Kinder und Jugendliche bekommen ein Smartphone in die Hand und Zugang zum Netz. Und dann? Übernehmen mittlerweile oft auch die Schulen die Aufgabe, Medienkompetenz zu trainieren. Also unter anderem beizubringen, wie man umgeht mit Social Media, aber auch Fake News oder Cybermobbing. Ein Projekt dazu sind die Mebionauten. Es wird für die Realschulen in Oberfranken von der Universität Bayreuth mitorganisiert. Christina Kreuzer war bei einem Ausbildungstag mit dabei.
Über 200 Schüler und Schülerinnen aus 16 oberfränkischen Realschulen sind für einen Tag an die Uni Bayreuth gekommen. Ihr Ziel? Mebionauten werden.
Die Mebionauten stehen für Medienbildung in Oberfranken. Und die Nauten haben wir angehängt, einfach weil wir gerne wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler zu mündigen Menschen in einer digitalen Welt werden.
Tanja Renner ist Englisch- und Sportlehrerin in Pegnitz und Beraterin für digitale Bildung. Ihre Erfahrung zeigt, Themen wie etwa Cybermobbing gehören mittlerweile zum Schulalltag.
Mobbing gab es früher auch schon. Der große Unterschied beim Cybermobbing ist halt einfach, dass dieses Gerät, die Geräte in der Hosentasche immer dabei sind und es an der Haustür nicht aufhört. Und wir können da die Augen davor einfach nicht verschließen.
Helfen soll da das medienerzieherische Peer-to-Peer-Projekt. Den ganzen Tag über machen die Jugendlichen der 8. und 9. Jahrgangsstufe Übungen und Gruppenarbeiten.
Habt ihr euch schon mal mit dem Thema davor befasst? Mit dem Manipulation nicht.
Schritt für Schritt schauen sie sich Texte und Bilder auf Tablets genau an. In einem Online-Text heißt es, die bayerischen Sommerferien werden von 6 auf 4 Wochen gekürzt. Ein anderes Bild zeigt Angela Merkel in Corona-Hochzeiten ohne Maske.
Ja, also fake.
Warum sagt ihr, das ist jetzt fake mit der Angela Merkel?
Weil da oben hier in der Mitte ist ein Sticker zu sehen. Und auf ein glaubwürdiges Dokument würde man jetzt vielleicht nicht gleich direkt einen Sticker drauf machen und da, wo ein Witz draufsteht, weil hier steht ja Maskenpflicht Merkel. Wenn ich die Abstandsregel einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen. Und zu dem Zeitpunkt war ja trotzdem Maskenpflicht, deswegen sagen wir, dass es fake ist.
Die ersten Erkenntnisse lassen nicht lange auf sich warten.
Dass man sich einfach schnell irgendwas einreden lässt, dass einfach viele Leute etwas sagen, was für uns glaubwürdig ist, obwohl es eigentlich gar nicht ist.
Dass zum Beispiel die Zähne von einem Menschen verändert wurden, durch normales Computerprogramm einfach weggeschnitten wurden. Das war ja so ein Wow-Effekt.
Michael Hoberger von der Realschule Hof führt die Kinder durch den Workshop und will sie genau auf so etwas sensibilisieren.
Wenn man das Internet vergleicht oder das Handy, die Handynutzung mit einer 6-spurigen Autobahn, dann sagt man aktuell, ja, schau mal, wie du drüber kommst, da hast du das Handy, da hast du das Internet, wird schon gut gehen. Umso mehr ist es wichtig, dass man jetzt sensibilisiert dafür, was birgt das alles für Gefahren, wie gehe ich sinnvoll damit um.
Entwickelt wurden die Module und Workshops, die digital und analog verwendet werden können, von Lehramtsstudierenden der Bayreuther Hochschule. Darunter Christian Seifer-Zapf.
Wir haben ein Seminar, wo wir angehende Lehrkräfte zu diesen Themen im Medienbereich ausbilden. Und die haben sich Unterrichtskonzepte überlegt und sollen im Rahmen dieses Tages in die Breite getragen werden.
Ziel ist es, dass die Mebionauten sich nicht nur selbstsicherer im Netz bewegen, sondern auch an ihren Schulen Kinder aus den 5. und 6. Jahrgängen schulen.
Wahrscheinlich werde ich dann bei kleineren Kindern Vorträge halten und denen dann Bescheid machen, dass die auch nicht auf irgendwelche Fake News reinfallen könnten.
Jede Menge Tipps haben sie jetzt schon im Gepäck.
Man schaut halt sich das Schriftbild an, nicht einfach irgendjemanden glauben, den man noch nie getroffen hat oder so.
Beispielsweise wie in dem Text, dass da die Sommerferien um 2 Wochen verkürzt werden können, schaue ich natürlich bei anderen Quellen oder schaue auf Google, ob das überhaupt stimmen kann oder nicht.
Wenn kein bestimmter Autor genannt ist, dann weiß man auch, dass es vielleicht halt Fake sein könnte.
Meistens ist es falsch, wenn Rechtschreibfehler drin sind.
Im kommenden Jahr soll es weitere Module geben. Da geht es dann um Games, Mediengestaltung und Influencer.
Über die sogenannten Mebionauten an oberfränkischen Realschulen hat Christina Kreuzer berichtet. Wir bleiben weiter in der Schule, wechseln nur das Unterrichtsfach. Musik. Wenn da im Lehrplan der ganze Kanon der Klassik auftaucht, mit all seinen großen Komponisten und musikalischen Genies, ist das den meisten Schülern und Schülerinnen eher egal. Ludwig van Beethoven? Zeitgenössische Popmusik liegt dann doch oft näher, oder Hip-Hop, Rap. Und wenn man beides zusammenbringen könnte? Ein multimediales Bildungsprojekt versucht genau das. Beethoven Opus 360 heißt es und Thomas Sambol stellt es vor.
So möge es beginnen.
Silja Oesman hat sich gerade einen kleinen, rechteckigen, schwarzen Kasten über den Kopf gestreift. Eine sogenannte Virtual Reality Brille. Ein interaktives Gerät, das der Zehntklässlerin der St. Paulus-Schule in Hamburg-Bild steht, räumliches Sehen in einer vom Computer simulierten Wirklichkeit ermöglicht. Silja beschreibt, was sie dort hört und sieht.
Also man ist direkt in so einem Raum. Und da sind sehr viele Menschen um einen herum. Also wenn man sich auch um 360 Grad dreht, dann sieht man halt auch wirklich richtige Menschen. Es ist wirklich virtuell, so wie das halt auch sein soll. Und dann sieht man Beethoven und der gegen Beethoven ist. Und dann rappen die halt und battlen gegeneinander.
Beethoven als Rapper? Tatsächlich ist genau das der Trick, der das Interesse der Schülerinnen und Schüler wecken soll. Und so sehen Sie mithilfe der VR-Brille einen virtuellen Ludwig in klassischer Kleidung und einen modernen Rapper, die sich wie in einem Boxring gegenüberstehen.
Man steht als dritte Person im Kreis mit Beethoven und dem Rapper und man selber ist mit Beethoven halt so ein kleines Team und man hilft ihnen dabei, die Lines zu finden.
Sagt Schülerin Julia Wöpking. Der Spezialzugang zu Beethoven erfolgt also über ein virtuelles Battle, wie Rapper ihren wortreichen musikalischen Schlagabtausch nennen. Mit jedem guten Satz, der sogenannten Line, setzt man Treffer. Was einen unerfahrenen Klassiker wie Beethoven natürlich völlig überfordert, für rapbegeisterte Schülerinnen und Schüler dagegen überhaupt kein Problem ist. Und dabei, erklärt Silja, erfahren sie auch jede Menge über das Leben des Altmeisters.
Ich bin selber auch aktiv dabei, also man hat halt diese Fernbedienung, womit man halt so ein paar Sachen auswählt. Es sind so ein paar Kategorien, die man hat. Sein Wohnort, worüber er rappt oder seine Kindheit. So, oder Liebe oder Schmerz, so darüber rappt er ja auch, was ihm halt damals zugestoßen ist. Und das hört man halt auch raus.
Das virtuelle Beethoven-Battle mit einem Mix aus klassischer und Rapmusik als Untermalung hört sich dann zum Beispiel so an.
Ey, dieser selbstbewusste Ludwig ist ein Heuchler. Einer, der immer am meisten von sich selbst enttäuscht war.
Ja, stimmt, ich hatte depressive Phasen. Lief verwahrlost durch die engen Wiener Straßen. Machte mir einen Namen, aber innerlich ein Wrack.
Für Silja war das alles komplett neu.
In der Zeit, wo die betteln, lernt man halt sehr viel über Beethoven. Zum Beispiel, dass er taub war, dass er sehr depressiv war, so dass man in kürzer Zeit schnell was über ihn lernt.
So ging es auch ihrem Mitschüler Tomek Paschko.
Ich persönlich habe mich nie für altmodische Klassikmusik interessiert. Ich habe das Gefühl, dass klassische Musik in der heutigen Zeit für uns Jugendliche ausgestorben ist.
Deshalb war Schulleiter Michael Stüper auch schnell begeistert von der Idee, neue Wege bei der Vermittlung klassischer Musik auszuprobieren.
Damit die Welt der Schülerinnen und Schüler in die Schule zu holen. Sie spielen ja sehr viel an den Computern zum Beispiel und machen dann plötzlich eine Erfahrung auch in der Schule mit diesen Systemen und sind da ja auch viel gewandter. Aber wenn wir es in den Unterricht integrieren sollen, reicht es nicht nur, die VR-Brillen zu haben. Da muss man eben gucken, wie kann jetzt das, was sie dort erlebt haben, die Schüler, nochmal anders kommuniziert und transportiert werden, damit sie zeigen, was sie auch erlernt haben.
In Deutsch oder Musik könnten die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel eigene Beethoven-Rap-Zeilen schreiben und im Theaterunterricht eigene Battles improvisieren. Ob Beethoven Opus 360 wirklich die Klassikbegeisterung fördert, wollen die Schulen langfristig auswerten. Julia zum Beispiel war sich nicht ganz sicher, ob sie nun mehr alte Musik hören wird.
Ja, vielleicht. Mal gucken.
Anna und Tomek schienen jedoch auf den Beethoven-Geschmack gekommen zu sein.
Ich werde mich da noch etwas mehr reinlesen, aber ich glaube, das Interesse an seiner Musik ist da. Ja.
Ich finde es auf jeden Fall eine spannende und jugendkompatible Lernweise. Man lernt aktiv mit und das zeichnet dieses Projekt aus und das macht mir am meisten Spaß.
Mit Beethoven als Rapper geht das Campus-Magazin heute zu Ende. Im Studio war Birgit Magira.